Der letzte Programmpunkt an dem Samstag ist um 18.15 Uhr ein vom Maro Verlag. Magst du den auch noch vorstellen?
Ja, da gibt es wieder eine Lesung von einer Autorin, nämlich Yvonne Ergan. Und das Buch heißt Die Chamäleon-Damen und ist ein poetisches und bitterkomisches Buch und hat auch historischen, geografischen, politisch wechselnden Hintergrund. Man sieht ja auch an dieser, an all diesen Veranstaltungen das, was ich immer so vollmundig behaupte, unabhängige Verlage haben irgendwie alle auf irgendeine Art wirklich einen inneren Kulturauftrag, haben Anliegen, haben Idealismus. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir alle so toll sind.
Ich denke schon. Dann gibt es ja noch so Sachen wie Häkeln gegen Instasucht. Aus 2022 Installation aus Großformat informatigen Häkelobjekten.
Genau, dann sprichst du von der Kunst, die man vor Ort sehen wird. Okay. Ja.
Könnt ihr ein bisschen erzählen dazu auch?
Naja, das ist der Vorteil, wenn man so, wenn man so vernetzt ist, ne? Eine von uns kennt halt eine Künstlerin, die das gemacht hat und hat die gefragt, sag mal, wir wollen da eigentlich jetzt nicht wieder so eine weiße Wand in der, im Lichthof der Stabi haben, an der und der Stelle war eine weiße Wand. Du hast doch bestimmt eine Idee, wie wir das, was wir daraus machen können. Und die hat dann gesagt, ja, ich habe da diese Installation und ich würde euch das leihen und dann können wir das schön machen. Und zack, haben wir auch noch Kunst dabei, genauso wie die Ausstellung von Jan Schenk, die
die verbrannte Orte in Hamburg.
Genau.
Und generell sich mit verbrannten Orten, also Orten der Bücherverbrennung beschäftigt. Und auch diese Ausstellung wird zu sehen in einem der Räume, die am Lichthof angrenzen. Genau. Und die Künstlerin auch kurz, damit wir noch ein bisschen Name-Dropping machen, falls Personen diese kennen, ist Franziska Nast. Also falls ihr sie kennt, kommt vorbei. Falls ihr sie nicht kennt, kommt auch vorbei.
Genau, Franziska Nast.
Ja.
Die Sitzsäcke gehören auch zu der Franziska.
Ja. Genau.
Ja. Ja.
Genau, die borgt sie uns auch, weil wir müssen ja auch so ein bisschen, also das wird auch spannend, weil wir müssen mal gucken, wie wir das alles so hinkriegen, aber wir müssen ja auch so ein bisschen hin und her räumen zwischendurch, weil den größeren Teil der Zeit haben wir halt wirklich dort buchmesseartig eben Stände, aber am Freitagabend verwandeln wir ja zack, zack, das mal eben schnell in ein Bühnenprogramm und dann braucht man natürlich auch Sitzgelegenheiten und dann sind die Sitzsäcke natürlich eine sehr schöne Lösung, die das ästhetisch mit dem Praktischen verbindet.
Okay. Sprechen wir zu dem, was du vortragen wirst.
Sprechen wir zur Lage der Branche.
Zur Lage, ja. Ja, die Lage, Gott, ja, wo fange ich da an? Die Branchenlage, die Lage unserer Gesellschaft, die Weltlage, das greift alles ineinander. Die Lage ist ziemlich beschissen, übel, bedrohlich, furchtbar und umso wichtiger ist es, dass wir irgendwie versuchen, erfinderisch zusammenzurücken und solidarisch statt konkurrenzhaft zu handeln.
Kann ich ganz kurz, guck mal, unser Transmitter ist gestern gekommen, unsere Programmzeitschrift.
Ja.
Ich habe, da ich zu dir rüber gucke, habe ich gleichzeitig darauf geguckt und das Titelbild auf der ersten Seite wird eigentlich ausgedrückt mit allem, einschließlich dem Solidarischen dagegen.
Ja, man sieht dort erschöpfte Gestalten, die versuchen, eine Tür zuzudrücken, hinter der es brennt. Und auf der Tür steht 2025. Ja, es ist nicht ermutigend, was alles passiert in der Welt. Und es ist ausgesprochen hart. Also manchmal, wenn ich mich trösten will, sage ich mir, das sind bestimmt die letzten Zuckungen des Kapitalismus. Aber es ist natürlich auch nur ein lauwarmer Trost, weil was jetzt passiert, ist einfach, dass ganz viel kaputt geht. Wenn wir uns die aktuellen Meldungen angucken, dann kriegen wir mit, wie die Förderungen zusammengestrichen werden, wie eigentlich diese diese Zeit, in der wir das Gefühl hatten, okay, jetzt wird vielleicht doch mal ein bisschen verstanden, was wir eigentlich kulturell alles brauchen, damit wir eine demokratische Gesellschaft haben können, die ja gerade auch noch mit rechtsextremem Faschismus bedroht ist von innen. Das scheint jetzt schon wieder zur Neige zu gehen. Die Gelder werden schon wieder gestrichen. Das war also auch irgendwie nur ein kurzes Zucken. Und umso wichtiger ist es, dass wir Bündnisse im Kulturellen schließen und uns vernetzen. Es ist ja so, es ist ja nicht nur die Verlagslandschaft, die ganz dringend gebraucht wird, sondern es ist ja einfach auch so, dass die Frage, ob Menschen Bücher lesen und an eine Vielfalt von publizistischen Texten rankommen, ist ja extrem bildungsrelevant und wir müssen ja Gesellschaft irgendwie gemeinsam machen und das können wir nur, wenn wir die Möglichkeit haben, Fenster zur Welt zu öffnen und uns irgendwie nicht nur mit Lektüre zu befassen, die Profit abwirft, weil das ist viel zu oft mies. Das soll nicht heißen, dass alles, was Konzerne machen, immer Mist ist. Natürlich gibt es auch gute Literatur aus Konzernhand und so weiter. Es gibt ja auch unendlich viele Lektorinnen in den großen Verlagen, die Herzblutprojekte verfolgen. Aber auch von denen höre ich, dass sie irgendwie kurz vor der inneren Kündigung sind, weil es alles immer härter auf Profit gebürstet wird. Und infolgedessen denke ich, es ist schon auch eine gesellschaftliche Tat heutzutage zu sagen, ich gehe in unabhängige Buchläden, ich lese oder gucke mir zumindest die Programme an von unabhängigen Verlagen und ich entscheide selbst über meine Lektüre. Ist sehr wichtig. Und wir brauchen für mein Gefühl auch nicht nur solche Zusammenschlüsse wie LUV, die eben Netzwerke bilden und gemeinsam an der Sichtbarkeit arbeiten und daran Hamburg irgendwie zu zeigen, was wir tun, sondern wir brauchen auch einfach ganz dringend mehr Miteinander in den Bereichen Lesekreise, Orte, wo wir uns austauschen über das, was wir lesen und solche Sachen, damit wir auch einfach eine alternative Kultur zu dieser völlig dichotomischen, richtig falsch gut bösemäßigen Schreikultur im Netz kriegen. Also lass uns lesen und über Bücher reden und solche Dinge tun, damit wir irgendwie Gesellschaft machen können.
Du guckst mich so an. Ich ergänze mal noch ein bisschen ein paar Gedanken. Ich glaube, eine Sache, die auch gut ist zu reden, ist, was eigentlich ein Buch ist und was da alles drin steckt. Weil auch das aus so einer Konsumentinnenperspektive wir doch ja auch sehr schnell vergessen, wenn wir durch eine Buchhandlung gehen. Und zum einen ist es sehr schwer, überhaupt ersichtlich festzustellen, von welchem Verlag kommt ein Buch. Und ich glaube, die wenigsten LeserInnen achten darauf. Es gibt welche, aber genau, wir gucken häufig erstmal einfach Bücher an und wenn wir da Wissen uns aneignen und Informationen haben und mehr Übersicht haben, dann verstehen wir vielleicht auch mehr, was so die Bedingungen sind. Und ich glaube aber, sowohl für Großkonzernverlage als auch für unabhängige kleinere Verlage gilt, dass die Produktionskosten einfach immens gestiegen sind und dass die Mittel, wie man damit umgehen kann, aber total unterschiedlich sind und wie man das Ganze auffangen kann. Also ja, einerseits denkt man so, ja, es wird vielleicht einfach immer weniger gelesen und das ist das Problem. Gleichzeitig merken wir gerade, das ist gar nicht das Problem. Es gibt Segmente, die gerade total boomen. Young Adult, New Adult, das sind halt Bereiche und Bücher, die Zielgruppen erreichen, die jetzt alle anfangen zu lesen oder mehr lesen und die auf jeden Fall auch ihre Daseinsberechtigung haben. Aber dann vielleicht Segmente sind, die über den Großkonzernverlag fehlende Einnahmen an anderen Stellen austarieren kann oder höhere Produktionskosten über riesige Auflagen und das sind einfach alles Mittel, die unabhängige, kleinere Verlage nicht haben und dann haben wir bei dem Buch halt auch, natürlich denkt man schnell, ah ja, was verdienen AutorInnen, aber das AutorInnen sind sehr, sehr, sehr wichtig, aber sind halt ein Teil des großen Ganzen, genauso wie Verlage nur ein Teil des großen Ganzen sind und wir haben ÜbersetzerInnen, wir haben Gestalterinnen, ArbeiterInnen, IllustratorInnen, GrafikdesignerInnen, wir haben KorrektorInnen, wir haben also ganz viele verschiedene Stellschrauben und auch die Druckkosten. Und das ist einfach die Druckkosten, die so immens gestiegen sind. Gleichzeitig gibt es die Kulturkürzungen, die zum Beispiel dann für IllustratorInnen, für SchriftstellerInnen an anderen Stellen auch relevant sind. Das ist einfach eine Zusammenkunft von einigen Themen, die machen, dass es zurzeit schwierig ist. Und ich würde aber auch sagen, umso motivierender ist auch zu sehen, was alles gleichzeitig erscheint, wie Leute durchhalten, also einen Verlag zu machen. Wenn man nicht einen langen Atem hat, dann wird das schwierig. Aber wenn man auf die Fish & Scripts am Wochenende kommt, dann wird man sehen, wie viele engagierte, sehr, sehr begeisterte Personen da sind. Und das haben wir so auf der anderen Seite. Und das ist ja auch sehr, sehr spannend.
Genau, weil wir nämlich auch versuchen, die Arbeit zu zeigen, die hinter Büchern steckt und nicht einfach nur das Geld für die Werbung auf den Tisch legen können, wie das die Konzerne tun. Und die Arbeit, die hinter den Büchern steckt, Harriet hat es ja eben schon einmal gesagt, und wer hingehört hat, hat gemerkt, das sind fast alles Jobs, die irgendwie auch im Prekären landen, wenn sie nicht gezielt unterstützt werden. Und überhaupt müssen wir, glaube ich, insgesamt mehr über die Arbeit sprechen, die einfach gesellschaftlich wichtig ist und von der wir alle was haben. Das ist, für mich ist da die Kulturarbeit vom Stellenwert fast vergleichbar mit der Care-Arbeit, weil das sind alles Arbeiten, die im Grunde sehr erfüllend sind und die Menschen auch gar nicht ungern machen, aber die einfach von ihrer Bedeutung und ihrer Wichtigkeit für uns alle unterschätzt und viel zu unsichtbar sind.
Ich glaube, worum es mir halt auch geht an einem Punkt, ist zu sensibilisieren, was auch Preise angeht, weil ich auf der einen Seite total nachvollziehen kann, dass wir alle auch sensibel sind, wie viel darf ein Buch kosten. Gerade ist dieses Merkel-Buch ja rausgekommen und das Hardcover kostet über 40 Euro und es ist überall ein großes Thema. Aber darüber will ich gerade gar nicht reden, sondern dass auch die Bücher von unabhängigen Verlagen mithalten mit den Büchern von Konzernverlagen. Allein das ist doch sehr erstaunlich, wenn man weiß, was da alles so hintersteckt und wie viele, also auch worüber wir gerade gar nicht geredet haben. Wir haben gerade nur darüber geredet, was die Kosten sind, wenn ein Buch entsteht. Aber wenn dann dieses Buch auch noch über den Buchhandel läuft, über den Großhandel läuft, wie wenig da am Ende dann übrig bleibt, weil einfach so viele Leute mitverdienen, was ja auch schön ist und gut ist. Und bitte geht in die lokalen Buchhandlungen. Aber einfach als einen Gedankenaustausch, je nachdem, wo wir zum Beispiel Bücher beziehen, bedeutet direkt auch, wo das Geld landet und ob es eben bei unabhängigen Buchhandlungen landet oder direkt bei Verlagen oder ob da ein Großkonzern benannt nach einem Fluss noch mitverdient.
Mhm. Also um nochmal jetzt darauf einzugehen, tatsächlich wundere ich mich immer wieder, dass Bücher von Kleinverlagen durchaus nicht 40 Euro kosten, sondern irgendwas um die 20. Also immer wenn mir das auffällt, denke ich, wow, da steckt so viel Arbeit drin, so viel, ihr habt das geschildert ja auch, so viel Arbeit auch an unterschiedlichen Stufen, und trotzdem gelingt es, so einen Preis zu veranschlagen. Und am Ende ist irgendwie auch klar, diejenigen, die das in der Weise mit dem Herzblut machen, vom Schreiben bis zur Veröffentlichung, die haben da nicht wirklich viel von. So denke ich mir. Und ihr habt das ein bisschen umfassender auch dargestellt. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück, nämlich zur Rolle der Kultur, Literatur in diesen Zeiten, über die wir gesprochen haben. Ich habe vor ein paar Monaten, so irgendwann in der ersten Hälfte des Jahres, bei allem, was sich so aufsummierte, was alles so bereits begonnen hat und eventuell noch auf uns zukommt, gedacht, die Lösung liegt im Kulturbereich. Es muss ein Signal aus dem kulturellen Sektor der Gesellschaft kommen, welches dazu führt, dass die Vereinzelung der Betroffenheiten aufgehoben wird und sowas wie ein gemeinsames Interesse festgestellt wird, was dann auch in die Handlungsfähigkeit überleitet. Ist es so für dich auch, Else? Oder erwartest du das an anderer Stelle oder hast du Hoffnungen? Und die Frage dann an euch beide. Hoffnungen im Kontext des derzeitigen gesellschaftlichen Jetzt.
Ist es Hoffnung oder Illusion zu glauben, dass wir das rumreißen können? Wenn du mich das fragst, würde ich sagen, nichts kann mich davon abbringen, an der Hoffnung festzuhalten. Aber natürlich ist es auch eine Illusion zu denken, wir könnten das jetzt mal eben schnell rumreißen, weil es gibt einfach strukturelle Probleme, gegen die wir relativ machtlos sind. Das ist halt das, was ich vorhin auch schon gesagt habe. Das Einzige, was wir tun können, ist uns breit zu verbünden und irgendwie miteinander ins Gespräch zu kommen und Schulterschlüsse zu versuchen. Ja, ob das reicht, ich bin ja keine Prophetin, aber das heißt ja nicht, dass man auch nur einen Zentimeter nachgeben muss.
Ich hatte ein Gespräch in die ähnliche Richtung vor ein paar Tagen mit einem anderen Verleger, mit Daniel Baskos vom Mayrisch Verlag. Und ich glaube, da so mit dem Blick auf die Zukunft, dass ich, also ich kann, glaube ich, dann nur für mich selber reden, aber einfach keinen 5-Jahres-Plan habe oder 10 Jahre. Ich weiß so, ich möchte das einfach, wenn es geht, irgendwie mein ganzes Leben lang noch machen. Aber ich möchte, ich glaube so, was wir ja einfach sehr merken, ist, wir können eh nichts planen. Wir müssen, die Buchbranche funktioniert so, wir müssen Bücher wissen, was in den nächsten 1-2 Jahren rauskommt. Aber darüber hinaus ist es, glaube ich, einfach sehr schwierig zu planen und es passiert, es sind einfach diese multiplen Krisen und das ist ja alles natürlich sehr, sehr schwierig und gleichzeitig ja, ist es, glaube ich, etwas, was ich so, diesen Blick weit in die Zukunft habe ich nicht. Und mir macht aber auch vieles Hoffnung. Und zwar zum Beispiel, wo wir gesellschaftlich dann doch an vielen Punkten stehen. Einerseits gibt es all das, worüber wir geredet haben. Und andererseits, wurde einfach vor 10 Jahren nicht gegendert in Büchern. Und es wird auf einmal auch bei Preisen darauf geguckt, wie ist da vielleicht auch Diversität abgebildet. Kunstbücher vor 20 Jahren waren fast alles Männer. Und jetzt gibt es Verlage wie zum Beispiel Shiftbooks, Gastverlag aus Berlin, die auch am Wochenende da sind, die da drauf achten bei den Kunstbüchern, dass anders geguckt ist, was ist da vertreten und wofür gibt es Sichtbarkeit. Und ich glaube auch, dass etwas sehr Motivierendes ist, die Projekte, die man sieht und mit denen man sich beschäftigen darf und wo ich es auch als Verlegerin als Privileg ansehe, dass das wirklich etwas ist, womit ich mich den ganzen Tag beschäftige, auch wenn es manchmal prekär ist. Und das hängt auch bestimmt mit Privilegien zusammen. Aber alle VerlegerInnen, unabhängige VerlegerInnen, die ich kenne, machen das Beste daraus und machen sich viele Gedanken zu Produktionsbedingungen, zu Herstellung und zu den Themen, denen sie versuchen, Bühnen zu bauen und auch schaffen, Bühnen zu bauen. Und das alles finde ich sehr motivierend und dementsprechend, ja, es ist kompliziert, aber es ist auch solidarisch viel.
Ja. Ich stimme zu, das hast du sehr gut gesagt und es ist auch wahr, dass wir was bewegt kriegen. Also so wie Werner, du hast ja vorhin schon gesagt, du hast Ariadne ziemlich von Anfang an mitgekriegt. So wie das Genre Krimi, bevor wir Ariadne hatten und natürlich auch die internationalen Entsprechungen dazu, die auch alle unabhängig waren, nebenbei bemerkt, vorher war das Genre einfach total furchtbar von den Geschlechterverhältnissen her. Es gab wirklich einfach nur diese Klischees. Und wir haben das rumgerissen. Und das weckbare Interesse der Menschen hat uns dabei geholfen. Und heute ermutigt mich auch, was ich in Bündnissen erlebe, nicht nur LUV, sondern zum Beispiel auch Verlage gegen Rechts, wo wir ja auch beide, Harriet und ich, viel uns engagieren, wo wir einfach auch mitkriegen, was für ein Charisma so ein Bündnis entwickeln kann und wie begeistert die Menschen sich auch darauf einstellen, dass es uns gibt, zu unseren Veranstaltungen kommen, bei unseren Aktionen mitmachen und geradezu hingerissen sind, weil das funkelt, das ist was Solidarisches, was Respektvolles und ja, das hilft. Von daher, ja, die Kultur spielt eine große Rolle und wir müssen versuchen, das hinzukriegen. Ich würde mich furchtbar gerne manchmal klonen und so 8 Klone von mir irgendwie auf die anderen vielen Baustellen schicken, die eigentlich auch noch alle beackert gehören.
Oder 24 Stunden am Tag arbeiten.
Naja, da komme ich ja schon fast ran.
Was ihr so in den letzten Sätzen sagt, ist, wenn ich das mal übersetze, ihr empowert euch und gebt dieses Empowerment über eure Tätigkeit weiter, vermittelt es sozusagen auf eine Weise. Sehe ich das richtig?
Ja, und ich würde auf jeden Fall ergänzen auch, genau, wir versuchen auch viele Brücken zu bauen. Ja. Also häufig geht es ja auch darum, auf Themen aufmerksam zu machen, indem man nicht direkt drauf zeigt, sondern Personen, zum Beispiel, wir haben diesen Guide gemacht, Städteguide über Leipzig, über die Stadt Leipzig, und in einem Interview mit einer Person, die dort ein Restaurant betreibt, ein Ort für Humus, haben wir dann über Rassismus im Osten geredet. Und natürlich Personen, die sich ein Buch über Leipzig in Vorbereitung auf einen Städtetrip oder weil sie dort hingezogen sind oder ja, dieses Kaufen, die, das ist dann nicht der erste Impuls. Aber das zum Beispiel ist dann eine Brücke, um auf Themen aufmerksam zu machen, und dass ich in vielen Verlagen, und ich glaube, genau, nicht nur so, dass sich selbst bestätigen, sondern auch in Diskurse gehen und Diskurse schaffen und in Austausch zu sein. Ja.
Genau, das finde ich auch, und insofern hast du recht, und da ist natürlich auch ein sich selbst empowern drin, aber gleichzeitig auch ein nach außen tragen im besten Fall, was ja auch total Spaß macht, auch zum Beispiel, wenn du denkst an die sprachlichen Veränderungen, ne? Es ist ja, wenn ich zum Beispiel Spannungsromane aus dem Englischen ins Deutsche übersetze, dann mache ich mir jetzt seit 35 Jahren Gedanken darüber, welche Autorin ich wie rüberbringe, und ich verlege feministische Autorinnen. Das heißt, das generische Maskulinum ist für keine von denen irgendwie geeignet. Das gibt es im Englischen ja auch gar nicht. Und also wie gehe ich damit ins Deutsche? Und dann kann ich genau gucken, okay, wie positioniert sich diese Autorin? Und dann kann ich versuchen, die kulturell reziproke Form zu finden im Deutschen, um ihre Erzählung richtig in unsere Sprache zu bringen. Und das sind zum Beispiel Prozesse, die, glaube ich, viel faszinierender und begeisternder sind, als das so ganz allgemein gewusst wird. Ja. Und darüber zum Beispiel auch einfach zu reden, davon was zu erzählen und zu zeigen, was das alles mit Politik zu tun hat, mit Kultur zu tun hat, das ist schon toll.
Ja. Kannst du so ein Beispiel nennen, einer solchen Übersetzung, so ganz kurz zusammengefasst?
Naja, ganz primitives Beispiel ist, wann immer ich aus dem Englischen übersetze, und zum Beispiel bei Sarah Schulmans Buch gab es dieses tolle Buch Trüb, was damit anfängt, dass alle waren verwirrt, weil der Präsident ein Irrer war. Also ein ganz tolles Buch. Und da gibt es ziemlich zu Anfang, gibt sie so Nachrichtenschnipsel, und da gibt es diese Szene, wo irgendwie ein Amokläufer ins Krankenhaus stürmt und so viele Doctors erschießt. Und dann habe ich natürlich Sarah angeschrieben und gesagt, okay, Doctors, wir sind im Deutschen gezwungen, irgendwie eine Position da einzubauen, weil wir haben keine neutrale Form. Sollen die männlich sein? Sollen sie weiblich sein? Sollen sie gemischt sein? Und habe mit der Autorin überlegt, wie wir es am besten ins Deutsche bringen. Das ist jetzt ein ganz simples Beispiel.
Wie habt ihr es ins Deutsche gebracht?
Na, sie hat einfach gesagt, es sind 6 Menschen gestorben, die ärztlich, beruflich unterwegs waren, und hat nachgeguckt und das geprüft und festgestellt, okay, das waren gemischt, und dann haben wir Ärztinnen und Ärzte genommen. Ah, was absolut simpel aussieht und was bei der Leserin gar nicht ankommt als irgendwas Besonderes, aber was einfach hinterfragt war. Und was, ich finde dieses Hinterfragen toll, weil es ist eben anders als früher, wo es dann automatisch Ärzte waren. Mhm. Und was hast du im Kopf, wenn du Ärzte hörst? Männer.
Ja, definitiv. Wir haben noch ein paar wenige Minuten. Vielleicht so: Leute, kommt zur Messe. Irgendwie so.
Ich habe was anderes. Service habe ich noch. Ein bisschen Service. Und zwar, genau, für diejenigen, die nicht zur Messe kommen, vielleicht vorab. Wenn ihr auf die Seite louvre-hh.de geht, gibt es auch einen Newsletter, für den ihr euch eintragen könnt und über den wir auch versuchen, mit unseren bescheidenen ehrenamtlichen Mitteln und der bisschen auch auf jeden Fall wichtigen Unterstützung von der Kulturbehörde, diesen Newsletter zu füllen mit Veranstaltungstipps und genau, Programmen und mehr Buchvorstellungen. Das ist die Idee dabei, und abonniert da total gerne, wenn ihr euch informieren möchtet. Genauso sind wir natürlich auch auf den sozialen Netzwerken unterwegs. Und das Gleiche, weil wir darüber gesprochen haben, gilt auch für Verlage gegen Rechts, diese ehrenamtliche Initiative, wo wir auch regelmäßig Spenden suchen, um Material zu erstellen. Auch in ganz vielen tollen und unabhängigen Buchhandlungen, von denen ihr eben erzählt habt, hängen Verlage gegen Rechts Poster, und genau, da gibt es auch Material etc., für das man sich bestellen kann. Und genau, das wäre, glaube ich, nochmal so ein kleiner Service-Hinweis. Und ich würde aber auch sagen, kommt alle vorbei, sagt total gerne Hallo. Das Programm ist großartig, es ist, gibt viel zum Einblick, und es sind wirklich von Kinderbüchern, es sind Literaturromane, es gibt viel Visuelles, es gibt viel Lyrisches, es gibt so, so viele KünstlerInnenbücher, es gibt Kurzgeschichten, ich versuche gerade kurz durchzusehen, Wissenschaftliches, Politisches, genau. Krimis. Also ich habe das Gefühl, wir haben eigentlich alles dabei.
Genau, wir haben auch wirklich alles dabei, weil wir sind auch so wahnsinnig viele unterschiedliche Verlage, und weil wir natürlich auch gewohnt sind, als unabhängige Verlage mit viel Achtung füreinander und so weiter richtig ganzheitlich zu denken, gibt es natürlich selbstverständlich auch nicht nur Bücher und VerlegerInnen, sondern es gibt auch zu trinken und zu essen, es gibt eine Bar, es gibt am Freitagabend einen Überraschungssnack und am Samstag wunderbare vegetarische und vegane syrische Küche in dem Lichthof der Stabi. Und damit ihr das auch findet, der Lichthof der Stabi ist nicht im Neubau der Stabi, sondern ist in dem schönen Altbau. Direkt, wenn man reinkommt, in dem schönen Altbau, Ecke Grindelallee, Edmund Siemers. Da befindet sich der Lichthof der Stabi, und da werden wir also am Freitag ab 5 die Türen aufreißen und hoffen, dass ganz Hamburg kommt.
An dieser großen Kreuzung, wo Grindelallee und der Highway zum Fernsehturm sich spreaden. Und da rechts ist dieses Altbaugebäude, gibt es ein großes Eingangsportal, da kommt man direkt rein. Letztes Mal bin ich durchs ganze Haus geirrt von der anderen Seite her und war überrascht, wie ich da ganz schnell dann an der Stelle wieder rausgekommen bin.
Ja, genau. Nee, ihr müsst uns im Altbau suchen, nicht im Neubau. Und das ist aber eigentlich ganz leicht zu finden. Direkt an der Verbindungsbahn, Ecke Grindelallee, Ecke Edmund-Siemers-Straße. Mhm. Und da ist der Altbau, und da einfach nur zur Tür rein, halbes Treppchen hoch, das lässt sich leider nicht vermeiden. Wir sind nicht barrierefrei im Lichthof der Stabi, aber dann sind wir dort alle und freuen uns auf euch.
Ja.
Genau, ein kleiner Special Guest ist mir noch eingefallen, den wir haben, einen Straßenzeitungsverkäufer von Hinz und Kunst, macht auch einen Stand, den haben wir angefragt, genau, weil es auch dahingehend natürlich viele andere spannende Leute auch noch gibt. Ja, und wenn Bedarf auch hinsichtlich Barrieren, auch die E-Mail-Adresse, unsere E-Mail-Adresse findet man auf unserer Website, sonst auch gerne melden, und dann gucken wir nochmal, ob wir dann noch was mit der Stabi besprechen können. Ja. Das ist ein guter Punkt, über die Barrieren noch zu reden.
Ja, dann, das stimmt. Da könnten wir nochmal nach einer Rampe gucken. Vielleicht geht da irgendwas. Ja. Haben wir eigentlich noch die Zeit, dass ich einmal kurz sage, welche Verlage dabei sind?
Das schaffen wir nicht mehr. Es sind 50 Verlage, unmöglich.
Aber es stehen alle auf der Website.
Genau, wollte ich gerade sagen. Es gibt die Website luv-hh.de.
Genau.
Und über die kommt ihr dann auf scripts.fish und da ist das gesamte Programm und auch alle Verlage sind dort genannt.